Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Im Studio begrüßt sie Dirk Oliver Hecke an einem Abend, an einem Tag, an dem erstmals seit dem April die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland sprunghaft über die 4000-Marke gestiegen ist. Eine besorgniserregende Entwicklung, so der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler. Gesundheitsminister Jens Spahn sieht die Deutschen vor einem Charaktertest. Aber wie besorgniserregend ist die Entwicklung tatsächlich? Die Zahl der Neuinfektionen ist nicht die einzige Kennziffer, die relevant ist. Die deutsche Krankenhausgesellschaft, die sieht die Krankenhäuser zum Beispiel nicht vor einer Überlastung. Ein Interview dazu gleich mit dem Frankfurter Virologen Martin Stürmer. Außerdem das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden könnte auch das letzte gewesen sein, denn wegen Trumps Covid-19-Erkrankung hat das Organisationskomitee entschieden, die nächste Debatte virtuell abzuhalten. Doch Trump lehnt das ab. Das kündigte er im TV-Sender Fox News an.
Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden. An einem Computer zu sitzen und zu debattieren, ist albern.
US-Präsident Trump, mehr dazu gleich. Außerdem, Union und SPD beschließen im Bundestag eine Wahlrechtsreform, die von Experten als unwirksam kritisiert wird. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat sich konstituiert, die AfD hat den Vorsitz übernommen und Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sieht keine Versäumnisse seiner früheren Behörde im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf den Breitscheidplatz vor rund 4 Jahren. Über 4000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet also das Robert-Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden. Im internationalen Vergleich ist das ein niedriges Niveau. Was aber vielen Experten Sorgen macht, die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus verbreitet, nimmt derzeit spürbar zu. Volker Fintermer.
Vom Alarmismus des Frühjahrs ist nicht mehr viel geblieben, trotz der erneut besorgniserregenden Zahlen. Von einem Fels in der Brandung im europäischen Vergleich sprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Blick auf die zurückliegenden Monate. Aber mit der neuen Infektionsdynamik in Deutschland und da besonders in einigen Städten steigt erneut die Sorge, dass es erneut zu einem heftigen Anstieg der Infektionen kommen könnte. Von einem möglichen zweiten Lockdown aber will Jens Spahn nicht sprechen.
Weil das irgendwie suggeriert, wir wären irgendwie wieder in der Situation vom März, April. Da werden wir so nicht wieder hinkommen, weil wir mehr wissen und deswegen auch anders damit umgehen können. Und wir haben keine Ausbrüche beim Einkaufen. Wir haben keine Ausbrüche beim Friseur. Wir haben kaum Ausbrüche im öffentlichen Nahverkehr. Das heißt also, unter Einbezug der AHA-Regeln gelingt es gut und sehr wirksam, dort einen Regelbetrieb zu haben, aber eben unter diesen besonderen Pandemiebedingungen.
Das gelte gleichermaßen auch für Kindergärten und Schulen, betonte Spahn. Die steigenden Infektionszahlen der letzten Zeit seien fast allesamt auf private und öffentliche Feiern zurückzuführen. Und deshalb sei es richtig, da vor Ort konsequent vorzugehen, mit Sperrzeiten und Alkoholverboten, die etwa in München bereits eine Wirkung zeigen würden.
Und deswegen gezielt zu sagen, regional und in bestimmten Bereichen braucht es Beschränkungen, möglicherweise wieder, aber eben nicht das, was in der damaligen Situation mit dem damaligen Wissen richtig war, nochmal genauso.
Wobei sich der Gesundheitsminister da noch eine größere Einheitlichkeit bei den jeweiligen Regeln und auch bei deren Umsetzung in allen Bundesländern wünschte. Zum Beispiel auch regelmäßige Kontrollen in der Gastronomie. RKI-Präsident Lothar Wieler verwies noch einmal auf die Bedeutung der AHA-Regeln, die einen hohen Anteil an den insgesamt noch niedrigen Infektionszahlen haben. Diese sollten in den kommenden Monaten vor allem um den Faktor Lüften und die Nutzung der App erweitert werden.
Und bei kühlem Wetter versuchen Sie, die 3Gs zu vermeiden, die geschlossenen Räume, Gruppen und Gedränge, Gespräche in lebhafter Atmosphäre und engem Kontakt zueinander. Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, können wir Infektionen verhindern. Und ich möchte Sie einfach bitten, diese Regeln zu beherzigen.
470 Intensivbetten sind derzeit in Deutschland mit Corona-Patienten belegt. 8500 weitere Betten stehen noch zur Verfügung, betonte Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und im Notfall könnten weitere 12.000 Betten mobilisiert werden. Aber diese Zahlen sollten keine falsche Sicherheit vorspiegeln, denn bei einer nach wie vor nicht ausgeschlossenen exponentiellen Entwicklung könnte das sehr schnell gehen. Derweil geht Forschungsministerin Anja Karliczek davon aus, dass Mitte nächsten Jahres weite Teile der Bevölkerung geimpft werden können, auch wenn bislang noch nicht klar ist, wie lange ein möglicher Impfschutz anhält. Mit IDT Biologica aus Dessau wird nun ein drittes deutsches Unternehmen bei der Impfstoffforschung unterstützt.
Und ich freue mich ganz besonders. Wir haben gerade am letzten Samstag 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert, dass eben jetzt auch eine Firma aus Ostdeutschland unter den Unternehmen ist, die wir mit unterstützen dürfen,
betonte Karliczek. Derweil will Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen mit den Oberbürgermeistern der 11 größten deutschen Städte beraten, was getan werden kann, um vor allem die schnelle Ausbreitung des Virus in großen Städten einzudämmen. Eine Situation wie im Frühjahr sollte sich nicht wiederholen, sagte Merkel auf einer Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.
Über 4000 neue Infektionen in Deutschland also. Ist das aus Ihrer Sicht ein Grund zur Sorge? Das habe ich am Abend den Frankfurter Virologen Martin Stürmer gefragt.
Ja, die Zahl an sich ist schon mal ein durchaus bemerkenswerter Meilenstein, in Anführungszeichen, den wir wieder erzielt haben. Aber insgesamt die ganze Tendenz der letzten Tage, die gibt mir doch sehr stark zu bedenken, weil wir doch wirklich jeden Tag einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen gesehen haben. Und das hat jetzt gegipfelt mit dem 4000er-Wert von heute.
Jetzt sagen aber Kollegen von Ihnen, eine höhere Zahl von Infektionen ist gar nicht so schlimm, solange zum Beispiel die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die hat gerade heute gemeldet, eine solche Überlastung sehe sie nicht. Es gäbe 30.000 Intensivbetten und weitere 12.000 könnten aktiviert werden.
Ja, das ist die gute Nachricht des ganzen Geschehens, dass wir noch keine Überlastung des Gesundheitssystems oder sogar eine Belastung des Gesundheitssystems sehen. Das liegt aber primär natürlich daran, dass wir aktuell hauptsächlich junge Menschen haben, die sich infizieren. Und diese haben, von dem, was wir ja bis jetzt gelernt haben, in der Regel eher eine geringe Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt weiter diese Infektionszahlen zulassen, dann besteht für mich die Gefahr, dass wir den Verlust, den Kontrollverlust erleiden, den wir im Augenblick aufrechterhalten können für unsere Risikobevölkerung. Wir sehen wenig Infektionen bei älteren Menschen und das reflektiert eben auch den Stand auf den Intensivstationen. Aber wenn wir diese Kontrolle verlieren, dann werden wir sehr schnell wieder deutlich mehr Menschen auf Intensivstationen sehen und dann werden auch die Todeszahlen wieder steigen. Und das gilt es zu vermeiden.
Wie groß ist die Gefahr, dass wir die Kontrolle verlieren?
Ja, die ist nicht ganz unerheblich. Unser Problem ist, dass die Gesundheitsämter ja im Augenblick alle Hände voll zu tun haben, die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Und das ist natürlich umso schwieriger, je mehr Infektionen wir auch in der Fläche haben. Man darf ja nicht vergessen, dass das keine einzelnen Hotspots sind, wo wir lokal eine regionale Überlastung sehen, sondern wir sehen deutschlandweit eine flächendeckende Zunahme an Infektionen und dementsprechend eine große Belastung auch für die Ämter, die Ketten nachzuvollziehen. Und da ist ein Kontrollverlust nicht ganz von der Hand zu weisen.
Jetzt hat Berlin ja reagiert. Gestern hat eine Sperrstunde erklärt. Von 23 Uhr bis 6 Uhr müssen Bars und Restaurants geschlossen bleiben. Es gibt ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot. Die Zahl der zulässigen Gäste bei privaten Feiern wird auf 10 beschränkt. Sind das aus Ihrer Sicht sinnvolle Maßnahmen oder ist das Aktionismus?
Nein, das ist tatsächlich kein Aktionismus, weil man jetzt sehr gezielt Maßnahmen ergreift, um eben die Quelle, von der wir wissen, dass die meisten Infektionen daherkommen, nämlich die privaten Feiern, nämlich die Kneipengänge, die Club-Events, dass dort Infektionen herkommen und man sehr gezielt jetzt mit diesen Maßnahmen versucht, dort dem Infektionsgeschehen wieder etwas mehr Kontrolle abzugewinnen. Für mich kommt dies leider etwas zu spät. Ich hätte mir das vor ein paar Wochen schon gewünscht, weil das ist nicht ganz neu, dass wir viele Infektionsherde aus privaten Feiern und aus eben diesen Partys haben. Aber gut, besser spät als nie. Ich hoffe, dass wir damit eben tatsächlich ein bisschen das Infektionsgeschehen wieder normalisieren können.
Woher weiß man das, Herr Stürmer, dass die privaten Feiern, dass Partys von jungen Leuten wirklich die Hotspots sind? Ist das nicht auch Spekulation?
Nein, da ist sicherlich nicht nur Spekulation dabei. Man versucht ja immer rauszufinden, wo sich die Menschen infiziert haben. Und da geben halt tatsächlich im Augenblick die Mehrzahl der Menschen wieder das Inland an. Und wir haben ja auch die ganzen Bilder vor Ort, die wir natürlich immer wieder gesehen haben, von feiernden Menschen in Lokalen. Und spätestens seit Ischgl im Frühjahr wissen wir ja, was passiert, wenn man rauschende Partys auf engstem Raume ohne Abstand, ohne Maske feiert. Und dementsprechend ist es letztendlich auch kein Wunder, dass aus solchen Events letztendlich auch so viele Infektionen herkommen.
Herr Stürmer, als kritischer Wert gilt ja diese 50, die 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Berlin hat den Wert überschritten, ebenso wie Frankfurt hat es heute gemeldet. Köln steht kurz davor. Jetzt sagen viele Menschen, mit denen ich zum Beispiel spreche, diese Zahl, die ist ja völlig willkürlich gegriffen, aber es gibt ja einen Grund dafür, für diese Zahl. Welchen?
Das ist eine gute Frage. Letztendlich ist das eine Zahl, die damals im Raum stand, als man diese Grenze eingeführt hat. Da war ja die Diskussion zwischen 35 und 50. Und da hat man sich sicherlich Gedanken gemacht, wahrscheinlich, ich war nicht dabei, als diese Zahl entwickelt worden ist, aber man hat sich sicherlich die Zahlen angeguckt, wie sie sich im ersten Teil der Pandemie entwickelt haben und festgestellt, dass das möglicherweise eine Warngrenze ist, mit der man ganz gut leben kann. Und die Tatsache, dass da viele Städte und Gemeinden auch unterhalb der 50 schon agieren, zeigt ja, dass die da auch nicht so ganz glücklich sind mit der 50. Und dementsprechend ist sie mir tatsächlich auch ein Ticken zu hoch. Ich hätte mich damals gefreut, wenn die 35, die in der Diskussion stand, als die absolute Warngrenze genommen würde, weil dann hätte man ein bisschen früher reagiert. Aber ich glaube, das ist der Kompromiss, den die Politik einfach machen muss, um auch natürlich der Wirtschaft und dem sozialen Leben da auch den Freiraum zu lassen. Wenn man zu früh natürlich wieder Maßnahmen hochfahren würde, dann würde man natürlich auch auf der anderen Seite sicherlich auch Schaden zufügen.
Jetzt haben sich ja Bund und Länder kürzlich vorgestern auf ein weiteres Mal auf einen gemeinsamen Rahmen verständigt, was Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands angeht. Sofort haben einige Bundesländer aber auch gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Also wieder ein Flickenteppich. Trägt das zur mangelnden Akzeptanz von Regeln in der Bevölkerung bei? Was denken Sie?
Ja und nein. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es für die Betroffenen, wenn ich jetzt eine sehr harte Maßnahme in einem Bundesland oder einem Landkreis starten würde, wo sehr wenig bis keine Neuinfektionen sind, wäre da die Akzeptanz letztendlich vor Ort auch sehr schlecht. Und dementsprechend ist das föderale System hier so verkehrt nicht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es wichtiger wäre, zumindest einen Rahmen einheitlich vorzugeben, wo die Länder nicht ausscheren. Dass man zumindest sagt, ich gebe euch nach oben hin einen Rahmen fest. Wenn ihr strenger seid als das, was ich sage, ist das okay. Aber bitte seid nicht weniger streng als das, was wir vorgeben. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich wünsche mir auch manchmal deutlichere Signale auf der Bundesebene, die für die Länder verbindlich sind. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch die Länder, die wenig Infektionen haben, dass sie im Rahmen des föderalen Systems entsprechend auch agieren möchten.
Ganz kurz zum Abschluss, Herr Stürmer, was denken Sie, können wir hier in Deutschland noch vermeiden, verhindern, dass wir solche Zahlen und Zustände haben werden wie in Frankreich beispielsweise?
Ja, wir haben es immer noch in der Hand, auch wenn es natürlich mit den 4.000 deutlich schlechteres Signal ist als noch vor ein paar Tagen. Es müssen sich alle wieder an die Abstandsregeln halten, an die Hygieneregeln, an das Tragen von Alltagsmasken. Und jeder müsste sich selbst hinterfragen, ob das Event, was man gerade besuchen will oder die Party, die man selber feiert, in dem Rahmen notwendig ist. Und wenn wir das alle beherzigen und uns ein bisschen zurücknehmen, dann sollten wir ganz gut in den nächsten Wochen weiterfahren können.
Soweit der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Zu unserem nächsten Thema. Seit vielen Jahren bereits diskutieren die im Bundestag vertretenen Parteien über die Frage, wie das Wahlrecht geändert werden könnte. Denn das derzeit geltende Recht mit seinen Überhang- und Ausgleichsmandaten sorgt dafür, dass die Zahl der Sitze im Bundestag immer höher wird. Allerdings konnten sich die Parteien nicht auf einen gemeinsamen Weg verständigen. Jetzt haben Union und SPD eine Reform im Bundestag durchgesetzt, die von Experten massiv kritisiert wird. Gudula Geuter.
Es war eine hitzige Diskussion, an deren Ende die Verabschiedung der Reform des Wahlrechts mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD stand. Hitzig vor allem, wenn Redner der Regierungskoalition ihren Kompromiss verteidigten, wie der CDU-Mann Philipp Amthor.
Auch wenn die Opposition uns das Gegenteil sagen wollte, was lange währt, wird endlich gut.
Das sahen die Vertreter der Opposition durchweg anders, in der Form wie in der Sache. Die Reform des Wahlrechts wird parteiübergreifend als nötig angesehen, weil der Bundestag in Zeiten des 7-Parteien-Parlaments durch verschiedene Mechanismen und Berechnungsschritte immer mehr wächst. Derzeit auf 709 Abgeordnete statt der Regelgröße von 598. Seit der vergangenen Legislaturperiode waren die Parteien keiner gemeinsamen Lösung näher gekommen. Für die Linkspartei warf Winfried Strätmanns den Koalitionsfraktionen vor, das Gespräch gar nicht mehr gesucht zu haben.
Es bestanden bis vor kurzem die ungeschriebenen Gesetze, dass für das Wahlrecht breite Zustimmung gesucht wird und dass das Wahlrecht Sache des Parlaments ist. Mit beiden Grundsätzen haben Sie gebrochen, als Sie die Eckpunkte des Wahlrechtsreformchens in der Klüngelrunde Koalitionsausschuss festgelegt haben.
Die SPD hätte sich auch andere Lösungen vorstellen können. Heute verteidigte Mahmut Özdemir den Kompromiss. Es habe sich keine Einigkeit herstellen lassen, an welcher Stelle man für weniger Mandate sorgen sollte.
Wenn die einen sagen, nicht bei der Liste, die anderen sagen, nicht bei den Direktgewählten, die anderen sagen aber auf keinen Fall an den Überhangmandaten, dann stelle ich mir die Frage, wie wir überhaupt zu einer Lösung kommen sollen.
Umstritten dabei von Anfang an eine Reduzierung der Wahlkreise. Ganz glücklich ist niemand damit. Die drei Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne hatten trotzdem dafür plädiert. Auch CDU, CSU und SPD sehen das als nötig an. Wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß. Es geht um 19 Direktmandate. Vor allem aber sah man sich nicht mehr in der Lage, dies für die kommende Wahl umzusetzen. Kein Zufall, kritisierte Konstantin Kuhle, FDP.
Ja, meine Damen und Herren, da müssen die Bürgerinnen und Bürger aber auch wissen, dass Sie diese Situation bewusst herbeigeführt haben, weil Sie den Sommer über verschleppt haben, weil Sie mit Absicht abgewartet haben, bis die ersten Aufstellungsversammlungen beginnen, um dann zu sagen, die Reduzierung der Wahlkreiszahl, die können wir aber erst 2025 machen. Das ist schäbig, meine Damen und Herren.
Die Folge nicht nur deshalb, die große Mehrheit der renommierten Wahlrechtsexperten, die zur Anhörung im Innenausschuss am vergangenen Montag geladen waren, sagten voraus, auf Grundlage des neuen Rechts wird die Zahl der Abgeordneten kaum sinken, wahrscheinlich sogar steigen. Michael Frieser, CSU, sprach in der Debatte, wenn auch ohne direkten Bezug zur Anhörung, von Gefälligkeitsgutachten. Das ist äußerst ungewöhnlich im Umgang mit Sachverständigen. Britta Hasselmann von den Grünen ging es auch um das numerische Ergebnis, als sie ausrief.
Sie sorgen sich nicht um die Arbeitsfähigkeit des Deutschen Bundestages und Ihnen ist die Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung und die Frage des Ansehens und des Vertrauens in Politik offenkundig ganz egal.
Ein Grund für diese Prognose des weiterhin großen Bundestages ist der Umgang mit Direkt- und Überhangmandaten. Für Michael Frieser sind sie
am Ende des Tages das wesentliche Element auch dieser Wahl, nämlich der direkte Kontakt des Bürgers, der Wählerin, des Wählers vor Ort zu ermöglichen.
Für Albrecht Glaser, AfD, dagegen haben Direktmandate heute eine ganz andere Bedeutung als früher. Das, meint er, müsse man berücksichtigen.
Als es nur drei Parteien in Deutschland gab, in den 50er bis in den 80er Jahren etwa, und nur zwei davon Direktmandate erwerben konnten, war alles anders. Damals hatte jeder erfolgreiche Direktbewerber eine einfache Mehrheit, meine Damen und Herren. Heute gilt das nur noch für 13 Direktmandate.
Eine Kommission des Bundestages soll sich nun um weitere Reformen bemühen mit Fragen wie Wahlalter und Parität. Ob es dabei noch um die Größe des Parlaments gehen soll, ist offen.
Was wusste Finanzminister Scholz, was wusste die Finanzbehörde BaFin, die für den pleitegegangenen Finanzdienstleister Wirecard zuständig war? Wirecard hatte ja milliardenschwere Luftbuchungen vorgenommen. Diese Frage zu klären, dazu hat sich heute ein Untersuchungsausschuss konstituiert, den die Opposition durchsetzte. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz könnte das noch in Bedrängnis bringen. Theo Gers.
Die Aufklärung des Skandals kann beginnen. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss ist arbeitsfähig und einen Vorsitzenden hat er auch. Kai Gottschalk von der AfD. Turnusgemäß stand seiner Partei beim dritten Untersuchungsausschuss dieser Wahlperiode der Vorsitz zu. Sie ist die drittstärkste Fraktion. Allerdings gab es Vorbehalte bei Grünen, Linken und der FDP. Doch am Ende wurde Gottschalk knapp mit 5-4 Stimmen gewählt. Ende Oktober sollen nun die ersten Zeugen geladen werden. Die Hauptfrage, wie konnte es passieren, dass die Wirecard-Vorstände die Konzernbilanz mit Luftbuchungen und Scheingewinnen jahrelang aufblähten und niemand davon etwas bemerkte. Die Wirtschaftsprüfer von EY nicht, die Finanzaufsicht BaFin auch nicht. Von Konsequenzen ganz zu schweigen, so Florian Tonka, FDP.
Niemand im staatlichen Bereich, nirgendwo musste bisher seinen Posten räumen, sondern jede Stelle zeigt mit dem Finger auf andere. Olaf Scholz als zuständiger Minister zum Beispiel redet lange über die Verantwortung der Wirtschaftsprüfer, aber so gut wie gar nicht über seine eigene. Und deswegen ist heute ein guter Tag, weil das Parlament und weil die Opposition vor allem im Parlament erzwingt, dass hier Verantwortung offengelegt wird.
Vor allem für Olaf Scholz als Finanzminister für die Finanzaufsicht BaFin zuständig, kommt der Untersuchungsausschuss ungelegen. Die Befragungen könnten ihm die Wahlkampagne als SPD-Kanzlerkandidat verderben. Dabei steht zu Beginn Sachaufklärung im Vordergrund. Befragt werden soll beispielsweise Dan McCrum. Der Journalist der Financial Times hatte die ersten Artikel über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard veröffentlicht, denen allerdings nicht nachgegangen wurde. Warum das nicht geschah, sollen dann Politiker erklären. Olaf Scholz und Peter Altmaier beispielsweise, aber auch Markus Söder. Denn in puncto Geldwäsche war offenkundig auch die Bezirksregierung Niederbayern zuständig. Im Sommer nächsten Jahres soll auch Angela Merkel erklären, warum sie sich zu einem Zeitpunkt, als die Gerüchte schon um die Wirecard-Zentrale schwirrten, noch in China für den Konzern einsetzte, so Florian Tonka.
Die Kanzlerin hat für Wirecard im Ausland gekämpft, als man dem Unternehmen Wirecard eigentlich die Staatsanwaltschaft und die Kripo hätte ins Haus schicken müssen, als man dort Akten und Festplatten hätte abmontieren und mitnehmen müssen. In dem Moment hat sie noch für Wirecard gearbeitet und das offenbar auf Bitten von Karl Theodor zu Guttenberg, der zu ihr gekommen ist und sie darum gebeten hat.
Doch die Hauptaufgabe bleibt, Schwachstellen in der deutschen Finanzaufsicht aufzudecken, unter deren Radar Zahlungsdienstleister wie Wirecard bislang drunter durchfliegen. Das, so Fabio De Masi von der Linkspartei, kann sich ein Land wie Deutschland aber schlicht nicht mehr leisten.
Facebook will in diesen Markt rein und gegen solche Unternehmen ist die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag, wenn man sich allein den Kundenstamm anguckt. Das heißt, wenn wir diese digitalen Geschäftsmodelle im Finanzsektor nicht ordentlich beaufsichtigen, dann haben wir ein großes, fettes Problem in Deutschland und auch deswegen ist der Untersuchungsausschuss wichtig.
Der allerdings nicht nur unter großem Erwartungs-, sondern auch unter großem Zeitdruck steht. Im Sommer nächsten Jahres soll der Abschlussbericht vorliegen.
Hat der Verfassungsschutz versagt, hätte er den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz verhindern können. Immerhin befand sich Anis Amri im Visier der Sicherheitsbehörden. Im Untersuchungsausschuss zu der Affäre wurde heute ein prominenter Zeuge erwartet, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nämlich, dem seine Kritiker vorwerfen, in die extreme Rechte abgerutscht zu sein. Mehr dazu von Alfred Schmidt.
Dunkelblauer Anzug, Brille mit Goldrand. Maaßen wirkte als ehemaliger Behördenleiter jedenfalls wie einer, der angesichts von 1.500 Gefährdern und potenziellen Extremisten in Deutschland im Jahr 2016 den Überblick behalten wollte. Ja, so räumte er ein, die Gefahreneinschätzung des Attentäters Anis Amri sei im Rückblick falsch gewesen. Aber die zwei Hauptvorwürfe der Abgeordneten konterte Maaßen klar. Er habe nicht gelogen, so Maaßen im Ausschuss, als es um den Einsatz von Kontaktpersonen ging. Sein Amt habe den späteren Attentäter also nicht besser im Auge behalten können, um den Anschlag womöglich zu verhindern. Und die Zuständigkeit habe damals bei der Polizei Berlin gelegen. Seine Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das BFV, habe da nicht hineingrätschen können, wie er sagte. Somit bekräftigte Maaßen seine Darstellung, Amri sei ein Polizeifall gewesen. Nicht überzeugend findet das Martina Renner, Obfrau der Linken im Ausschuss in einer Sitzungspause.
Diese Trennung, die er hier aufzieht, dass sie nicht zuständig sein. Die ist meiner Meinung nach künstlich und die ist einzig und allein deswegen hier ins Feld geführt, damit man nicht tiefer schürft, was eben die eigene Rolle des BFV war.
Sie könne zahlreiche Fälle nennen, so die Abgeordnete, in denen Sicherheitsdienste parallel zur Polizei ermittelt hätten. Konstantin von Notz für die Grünen im Ausschuss ist ebenfalls enttäuscht.
Herr Maaßen hat auf die Sachbearbeitungsebene hingewiesen. Das ist wenig befriedigend. Ich finde, nach dem Anschlag hätte eine etwas differenziertere Kommunikation wirklich gut getan. So etwas wie einen reinen Polizeifall gibt es nicht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wirkt eben an diesen Fällen mit und das ist auch richtig so. Aber dann trägt man eben auch Verantwortung mit. Damit ist man nicht alleine schuld. Und diese Differenz, die würde ich mir eigentlich wünschen in der Aufarbeitung vom Breitscheidplatz.
Der Anschlag sei vermeidbar gewesen, räumte Maaßen vor dem Ausschuss ein. Das sei für ihn persönlich die besondere Tragik dabei. Und doch verteidigte er die Beschäftigten im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern. Diese hätten trotz der hohen Zahl von Gefährdern professionell gearbeitet und sich ihre Entscheidungen nicht leicht gemacht. Maaßen selbst rechtfertigte im Vorgespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio die Art, wie sein Amt mit dem Fall Amri umging.
Ich hatte das Thema islamistischer Terrorismus als eine Top-Priorität in meiner Amtszeit gehabt. Ich war regelmäßig in Sitzungen mit den Sachbearbeitern, auch mit Sachbearbeitern, die den Fall Amri geführt haben, habe mich unterrichten lassen über deren Fälle, habe mir erklären lassen, wie die Bedrohungslage ist. Der Fall Amri hat keine Rolle gespielt, weil meine Mitarbeiter ihn als einen Polizeifall ansahen, der in den Händen der Polizei war und wir mit unseren Fällen, ja, wir waren mehr als ausgelastet in dieser Zeit.
Die nächsten Zeugen im Ausschuss werden Ex-Innenminister Thomas de Maizière und BKA-Chef Holger Münch sein. Die Abgeordneten erhoffen sich von ihnen mehr Licht im Dunkel der Ermittlungen. Der Abschlussbericht soll im kommenden Jahr vorliegen.
Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.34 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. US-Präsident Trump hat es abgelehnt, an einer virtuell stattfindenden TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden teilzunehmen und hat eine Verschiebung vorgeschlagen. Claudia Sache.
Ein virtuelles Fernsehduell sei nicht akzeptabel. Er werde daran nicht teilnehmen, sagte Präsident Trump am Morgen bei Fox Business News. Kurz zuvor hatte die Kommission für Präsidentschaftsdebatten bekannt gegeben, dass das kommende TV-Duell zwischen Präsident Trump und seinem Herausforderer Joe Biden wegen der Corona-Erkrankung des Präsidenten an zwei unterschiedlichen Orten abgehalten werden soll, um, wie es hieß, die Gesundheit der beteiligten Personen zu schützen. Der Moderator und die Gäste sollen wie ursprünglich geplant in Miami zusammenkommen. Der an Covid-19 erkrankte Trump war am Montagabend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Danach sagte er, er fühle sich gut und freue sich auf die Debatte. Sein Leibarzt Dr. Conley betonte gestern, der Präsident zeige seit 24 Stunden keine Covid-Symptome mehr. Biden hatte erklärt, das TV-Duell könne nicht stattfinden, falls Trump noch ansteckend sei. Bei der gestrigen Vizepräsidentschaftsdebatte in Salt Lake City im Bundesstaat Utah sorgten Plexiglaswände für Virenschutz. Dominierendes Thema beim Schlagabtausch zwischen Vizepräsident Mike Pence und Kamala Harris von den Demokraten war der Umgang mit der Corona-Pandemie.
Mehrere Verdächtige sollen im US-Bundesstaat Michigan einen Komplott zur Entführung der Gouverneurin geplant haben. Arthur Landwehr.
Ihr Plan, die Gouverneurin des US-Bundesstaates Michigan, Gretchen Whitmer, zu entführen. Dies hat das amerikanische FBI nach eigenen Angaben aufgedeckt und 13 Personen festgenommen. Mehrere von ihnen sollen Mitglieder einer rechtsradikalen Miliz sein. Das war eine ernsthafte und glaubwürdige Bedrohung, sagte die Generalstaatsanwältin Dana Nassel. Die Festgenommenen hätten das Ferienhaus der Gouverneurin beobachtet und bereits einen Sprengsatz getestet. Sie sollen auch an einem Plan gearbeitet haben, das Kapitol in der Hauptstadt des Bundesstaates zu stürmen und Geiseln zu nehmen. Das alles sollte nach Angaben des FBI noch vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November stattfinden. Im Frühjahr hatten verschiedene Gruppen in Michigan bereits einmal mit Waffen gegen Whitmer protestiert. Damals ging es um die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Donald Trump hatte kurz vorher dazu aufgerufen, Michigan und andere demokratisch regierte Bundesstaaten so wörtlich zu befreien.
Verkehrsminister Scheuer will Rechtssicherheit für alternative Taxianbieter schaffen. Das geht aus einem Gesetzentwurf für eine Reform des Fahrdienstmarktes hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Kai Küstner.
Endlich raus aus der rechtlichen Grauzone sollen Anbieter wie Uber, Moja, FreeNow und Co. So will es das Bundesverkehrsministerium. Waren die Fahrdienstleister, die meist per App bestellt werden, bislang auf Ausnahmegenehmigungen angewiesen, winkt ihnen dem neuen Gesetzentwurf zufolge nun Rechtssicherheit. Gleichzeitig will die Bundesregierung aber auch, dass der Wettbewerb mit dem herkömmlichen Taxigewerbe fair bleibt. Ein viel diskutierter Punkt ist hierbei die sogenannte Rückkehrpflicht der Fahrdienste. Nach jedem Auftrag müssen diese leer an ihren Betriebssitz zurückkehren und können nicht, wie klassische Taxis, auf der Strecke neue Kunden aufsammeln. An dieser Pflicht hält der Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, grundsätzlich fest. Jedoch sollen Länder und Kommunen in diesem sowie einem weiteren Streitpunkt durchaus Spielraum erhalten, nämlich bei der Festlegung von Sozialstandards für die neuen Anbieter. Der Bundesverband Taxi und Mietwagen kritisiert, der Ministerrolle Uber zwar nicht den roten Teppich aus, öffne aber eine Hintertür. So darf der Entwurf nicht gesetzt werden, findet Verbandsgeschäftsführer Oppermann. Ohnehin ist der Weg bis dahin noch weit. Zunächst muss das Papier nun zwischen den Ministerien abgestimmt werden. Am Ende müssen auch Bundestag und Bundesrat zustimmen.
Und damit kommen wir zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones, der stieg um 122 auf 28.425 Punkte. Der Nasdaq gewann 56 Zähler dazu und schloss bei 11.420 Punkten. Und jetzt Dieter Reg von der Börse in Frankfurt am Main.
Für den DAX ist es auch am vierten Tag der Woche nach oben gegangen. Er gewinnt 0,9% und beendet den Handel bei 13.042 Punkten. Damit überspringt er zum ersten Mal seit fast drei Wochen diese Hürde wieder. Das Plus des MDAX für die mittelgroßen Unternehmen ist mit 0,8% nur wenig schwächer. 24 von 30 DAX-Titeln verzeichnen Gewinne. An der Spitze stehen Heidelberg Zement und der Triebwerkhersteller MTU mit einem Aufschlag von jeweils um die 3,5%. In beiden Fällen haben sich positive Analystenkommentare kurstreibend ausgewirkt. Bei MTU dürfte zudem eine Rolle gespielt haben, dass US-Präsident Trump die Corona-gebeutelte Luftfahrtindustrie unterstützen will. Diese Nachricht hat auch Aktien der Luftfahrtbranche in Europa Auftrieb verschafft. So legten Lufthansa-Papiere im MDAX über 6% zu. Mit einem Abschlag von fast 12% reagierten Anleger auf eine Mitteilung von Südzucker, Europas größtem Zuckerproduzenten. Der im SDAX notierte Nahrungsmittel- und Zuckerhersteller rechnet in diesem Geschäftsjahr im Zuckergeschäft definitiv mit einem Verlust. Bislang wurde noch ein Gewinn für möglich gehalten. Einbußen im Zuckergeschäft will das Unternehmen unter anderem durch das Geschäft mit Tiefkühlpizzen ausgleichen. An den Jahreszielen des Gesamtkonzerns hält Südzucker deshalb fest.
Mittlerweile ist es 11:40. Sie hören weiterhin den Deutschlandfunk. Trägt Verkehrsminister Scheuer die Verantwortung für das millionenschwere Debakel rund um die Pkw-Maut? Der Minister hatte ja Verträge mit den Betreibern ins B geschlossen, bevor der Europäische Gerichtshof sein Urteil zur Sache gesprochen hatte. Obwohl, so jedenfalls stellen es die Betreiber dar, sie Scheuer angeboten haben sollen, die Unterschrift zu verschieben. Mit dem ganzen Komplex befasst sich ein Untersuchungsausschuss. Heute gab es im Bundestag eine Aktuelle Stunde zum Thema. Panayotis Gavridis hat für uns zugehört.
Der heute tagende Maut-Untersuchungsausschuss hat eigens die Sitzung für die Aktuelle Stunde unterbrochen. Beantragt hatten sie die Grünen im Fokus die Erinnerungslücken des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer bei seiner nächtlichen Befragung in der 17-Stunden-Sitzung vergangene Woche.
Was wir letzte Woche im Untersuchungsausschuss erlebt haben, das sucht in der deutschen Politik seinesgleichen.
Der grünen Vize-Fraktionschef Oliver Krischer bezieht sich auf die Aussagen der drei Manager der einstigen Betreiberfirmen. Sie hatten ausgesagt, sie hätten Scheuer im November 2018 angeboten, mit den Mautverträgen zu warten, bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Scheuer hatte vergangene Woche ausgesagt, ein solches Angebot habe es nach seiner Erinnerung nicht gegeben. Für Oliver Krischer steht bereits fest, der Bundesverkehrsminister hat gegen Haushalts- und Vergaberecht verstoßen und
er hat wahrscheinlich sogar mehrfach das Parlament belogen. Und er hat infolge seiner persönlichen Entscheidungen dem Steuerzahler einen Schaden von mehreren hundert Millionen Euro verursacht. Und ich sage Frau Merkel, Herr Söder, machen Sie Schluss damit. Entlassen Sie endlich diesen Minister.
Andreas Scheuer sitzt fast regungslos auf der Regierungsbank und hört zu. Eine Rede hält er selbst aber nicht. Es sind Parteikollegen wie der CSU-Abgeordnete Michael Frieser, der Scheuer in Schutz nimmt. Frieser zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Manager, kritisiert das Verhalten der Opposition, sieht in dieser Aktuellen Stunde nichts als einen Zirkus, wie er sagt.
Keine Verstöße des Ministeriums gegen Vergaberecht, keine haushaltsrechtlichen Unregelmäßigkeiten, kein Fehlverhalten des Ministers.
Es gäbe mehr als einen Grund, Scheuer nicht zu glauben, entgegnet Jörg Cézanne von der Linken und begründet es so.
Im Bundestag hatte er am 25.09., darüber war schon gesprochen worden, noch ausgeschlossen, dass es über eine Verschiebung der Vertragsunterzeichnung gesprochen worden sei. Nun zieht er sich darauf zurück, dass dies natürlich nur nach seiner Erinnerung so gewesen sei.
Der FDP-Obmann im Maut-Untersuchungsausschuss Christian Jung attackiert vor allem die CSU.
Sie brauchen jetzt hier nicht rumzuheulen, liebe CSU, sondern bleiben Sie hier mal bei den wichtigen Fragen, bei dem Knackpunkt der Lüge. Das wird ja auch in Ihrer Partei intensiv intern diskutiert. Herr Minister Scheuer, Sie konnten nicht beweisen, dass Sie das Parlament und den Untersuchungsausschuss nicht belogen haben. Daher fordere ich Sie nunmehr auch persönlich auf, vom Amt des Bundesverkehrsministers sofort zurückzutreten.
Die SPD ist zwar zurückhaltender im Ton, aber der Koalitionspartner verweist darauf, dass nicht alle Fragen beantwortet und alle Zweifel ausgeräumt sind. So Udo Schiefner, selbst Vorsitzender des Mautuntersuchungsausschusses.
Wurde Vergaberecht gebrochen? Wurde Haushaltsrecht gebrochen? Hat er die Unwahrheit gesagt? Und daran sollten wir arbeiten, anstatt irgendeine Show hier in einer Aktuellen Stunde abzuziehen.
Im Januar nächsten Jahres soll Andreas Scheuer noch einmal vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Derweil läuft parallel ein Schiedsverfahren zwischen den Betreiberfirmen und der Bundesregierung. Die gescheiterte Maut könnte den Steuerzahlenden über 560 Millionen Euro kosten.
Wie kann in Europa endlich wieder eine Flüchtlings- und Asylpolitik betrieben werden, die als gemeinsam bezeichnet werden kann? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ja einen Vorschlag gemacht, der keine Pflicht zur Aufnahme von verteilten Flüchtlingen vorsieht. Wohl aber andere Maßnahmen der Solidarität mit besonders betroffenen Staaten. Dieser Vorschlag wird ja heftig kritisiert. Denn Länder wie Polen oder Ungarn, die keine Flüchtlinge aufnehmen möchten, sie können sich stattdessen mit der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber engagieren. Eine zynische Vorstellung, wie viele meinen. Die EU-Innenminister, die berieten heute per Videokonferenz. Peter Kapern.
Für Horst Seehofers Verhältnisse war das schon fast überbordender Optimismus, der da nach der Videokonferenz mit seinen europäischen Amtskollegen aufblitzte.
Das heutige Treffen stimmt mich optimistisch, dass es gelingen kann. Bei allem Optimismus würde ich noch nicht formulieren, dass es gelingen wird. Aber die Chancen sind hoch.
Und das bei einem Thema, das wie kein anderes die Europäische Union seit Jahren spaltet, die Asyl- und Migrationspolitik. Vor 2 Wochen hatte die EU-Kommission ihren neuen Vorschlag präsentiert. Heute gab es den ersten Austausch der Fachminister über dieses Kommissionspapier. Und danach konnte der Bundesinnenminister resümieren, dass zumindest an einem Punkt alle 27 Mitgliedstaaten eine Meinung sind.
Die Mitgliedstaaten teilen unsere Analyse, dass ein Neubeginn auf diesem Feld unbedingt notwendig ist.
Die EU-Kommission will Schnellverfahren an den europäischen Außengrenzen organisieren und konsequent jene Flüchtlinge abschieben, die keine Aussicht auf Asyl in der Europäischen Union haben. Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern, die mit den Zusagen für Entwicklungshilfe verknüpft werden, sollen dafür sorgen, dass die Zahl der Abschiebungen viel höher liegt als heute. Außerdem soll die EU-Grenzschutzagentur Frontex für schnelle Rückführungen sorgen. Das allein würde die Zahl der Asylverfahren um 2/3 reduzieren, so Horst Seehofer. Trotzdem bliebe es aber wie bisher beim Grundsatz, dass für die Abwicklung dieser Asylverfahren die Ankunftsstaaten verantwortlich sein sollen, also die Mittelmeeranrainer der EU, was dort Befürchtungen weckt.
Die 5 Anrainerstaaten ans Mittelmeer, die müssen am Ende, wenn das Ganze tragen soll, eine Gewissheit haben, dass sie nicht auf den Flüchtlingen, ich sage es mal salopp, sitzen bleiben.
Deshalb sollen alle Mitgliedstaaten zur Solidarität verpflichtet werden. Anerkannte Flüchtlinge sollen auf die EU-Mitgliedsländer verteilt werden. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, kann sich den Kommissionsvorschlägen zufolge von der Aufnahmeverpflichtung freikaufen. Etwa, indem er für eine Abschiebung abgelehnter Asylbewerber aus den Ankunftsstaaten sorgt. Sollte diese Abschiebung aber nicht innerhalb einer 8-Monats-Frist erledigt sein, müsste dieses EU-Land die Flüchtlinge dann selbst aufnehmen. Das sei eine Flüchtlingsaufnahmequote durch die Hintertür, sagen die Visegrad-Staaten und Österreich und lehnen den Kommissionsvorschlag in diesem Punkt ab. Horst Seehofer.
Manche Staaten in Europa haben etwas Distanz zur verpflichtenden Solidarität. Und darauf kommt es jetzt an, Kommission und die Ratspräsidentschaft in bilateralen Gesprächen diese Positionen möglichst zusammenzuführen.
Und zwar so schnell, dass bis zum Ende des Jahres, also dem Abschluss der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, eine Grundsatzvereinbarung steht, die dann anschließend nur noch in Gesetzestexte gegossen werden muss.
Was steckt hinter dem Mord an einem Georgier im kleinen Tiergarten Berlins, der am helllichten Tag verübt wurde? Ist der Angeklagte der einzige Täter oder steckt hinter der Tat in Wahrheit der Kreml? Denn das Opfer galt als Feind der russischen Regierung. Gestern wurde der Prozess eröffnet, heute wurden die ersten Zeugen vernommen. Sebastian Engelbrecht beginnt seinen Bericht mit dem genauen Vorwurf, der gegen den Angeklagten im Raum steht.
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in Berlin im August 2019 hier nebenan im kleinen Tiergarten einen Mord begangen zu haben. Und zwar soll er einen Feind der russischen Regierung liquidiert haben.
Lisa Jani, Sprecherin des Berliner Kammergerichts, fasst die Anklage des Generalbundesanwalts zusammen. Ein Georgier tschetschenischen Ursprungs, Selimkhan Khangoshvili, war gerade auf dem Weg zum Freitagsgebet in der Moschee, als er im kleinen Tiergarten im Stadtteil Moabit erschossen wurde. 2 Zeugen stützten heute die Darstellung, die Bundesanwalt Ronald Georg am Vortag in seiner Anklageschrift verlesen hatte. Zunächst berichtete ein 57-jähriger Zeuge, ein Berliner Landesbeamter, er habe um 11.45 Uhr im Restaurant Alverdes im kleinen Tiergarten gesessen, etwa 80 Meter vom Tatort entfernt. Er habe einen Knall gehört, sei zum Tatort geeilt und habe gesehen, wie der Täter eine 30 cm große Schusswaffe in Seelenruhe in eine Tasche gesteckt habe. Dann habe sich dieser auf ein Fahrrad gesetzt und sei gemütlich weitergefahren. Der 57-jährige Berliner erklärte weiter, er habe einen Mann tot in einer Blutlache im Park liegen gesehen. Dann habe er den flüchtenden Täter aus den Augen verloren. Der andere Zeuge, ein 38-jähriger Verwaltungsbeamter, saß in demselben Restaurant und machte vor dem zweiten Strafsenat des Berliner Kammergerichts eine möglicherweise entscheidende Aussage. Er habe gesehen, wie ein Mann um den auf dem Boden liegenden herumging. Mit großer Ruhe habe jener aus einem halben Meter Entfernung einen Gegenstand auf den Kopf des Liegenden gerichtet. Dann habe man zum zweiten Mal ein Geräusch gehört. Dieses, so der Zeuge, habe er beim ersten Mal noch für das Platzen eines Fahrradreifens gehalten. Als er den zweiten Schuss hörte, sei ihm klar gewesen, dass das Geräusch aus der Pistole des Täters gekommen sein musste. Im Verhör durch Richter, Bundesanwalt, die Anwälte des Angeklagten und der Nebenklägerinnen verwickelten sich die Zeugen zum Teil in Widersprüche. Woran sie sich heute erinnerten, entsprach nicht immer ganz dem, was sie der Polizei nach der Tat zu Protokoll gegeben hatten. Dennoch wurde klar, dass der Täter offenbar nicht ortskundig war. Er tötete am helllichten Tag im eng besiedelten Stadtteil Moabit. Die mögliche Konsequenz erläuterte Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Sollte der Angeklagte tatsächlich wegen Mordes verurteilt werden, so würde ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen. Das ist nicht automatisch gleichbedeutend damit, dass er nach 15 Jahren dann auf Bewährung freikommen würde.
Der Angeklagte, ein russischer Staatsbürger, dessen Identität umstritten ist, verfolgte reglos bis desinteressiert die Zeugenaussagen. Er schwieg.
Soweit der Bericht von Sebastian Engelbrecht. In den USA, da kennt sie jedes Kind. In Deutschland ist sie nahezu unbekannt, die Lyrikerin Louise Glück. Doch das hat sich schlagartig geändert mit dem heutigen Tag, denn Glück erhält den diesjährigen Literatur-Nobelpreis. Antje Passenheim stellt sie uns vor.
Es war eine Überraschung.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück.
Schon wieder der Preis für eine weiße Lyrikerin aus den USA. Doch das aus gutem Grund.
For her unmistakable poetic voice.
Für ihre unverwechselbare poetische Stimme, die mit ihrer herben Schönheit die individuelle Existenz zu einer universellen Erfahrung macht.
Makes individual existence universal.
Poetisch, aber auch dunkel und abgrundtief ist diese Stimme. Enttäuschung, Abweisung, Verlust und Vereinsamung – das sind die Themen in Glicks Gedichten. Nur wenige sind ins Deutsche übersetzt, wie die Bände Wilde Iris oder Averno. Viele Verse tragen die Schwere, die die Lyrikerin schon in ihrem Leben empfand, verriet sie in einem Interview.
I was not a successful adolescent.
Ich war als Kind nicht erfolgreich. Die anderen Kinder fanden mich merkwürdig. Sie waren gemein zu mir.
Strange to the other children and they were nasty to me.
Schon ganz früh beginnt sie zu schreiben.
My father was fond of writing doggerel verses.
Mein Vater hatte die Angewohnheit, Knittelverse zu machen, also schrieben wir zwei Kinder auch. Unser Vater druckte das aus und illustrierte es. Meist waren es Verse.
And many times the text was in verse.
Dann habe sie begonnen, Gedichte zu lesen, in einer kleinen Sammlung ihrer Großmutter.
I remember reading Blake's Little Black Boy.
Sie habe Blake's Little Black Boy gelesen und auch das Lied aus Shakespeares Theaterstück Cymbeline, Fürchte nicht mehr Sonnenglut.
And I remember reading the song from Cymbeline, Fear no more the heat of the sun.
Da war sie erst 4 oder 5 Jahre alt, doch die Verse seien ihr ans Herz gedrungen, sagt die heute 77-Jährige.
I heard those poems, the cry from the heart.
Ich hörte diese Gedichte, ich hörte den Schrei des Herzens in meinem Ohr. Ich dachte, zu diesen Menschen spreche ich. Und deshalb ist mein Leben so eine Katastrophe.
This is why my everyday life is such a catastrophe.
Die Lyrikerin Louise Glück erhält den Literatur-Nobelpreis. Der Bericht war das von Antje Passenheim. Fehlt jetzt nur noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Sonja Helmke und präsentiert von Richard Huke.
Viele Kommentatoren befassen sich mit der Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut warnt davor, dass die Lage außer Kontrolle geraten könnte. Je weniger Menschen sich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, desto höher die Infektionszahlen. bemerkt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Es wird gar eben kein Weg daran vorbei, dem Virus mit Vorsicht zu begegnen. Mehr als 4000 Neuinfizierte an einem Tag, das ist viel zu viel. Das sollten jetzt auch alle Feierfreudigen einsehen. Aus Sicht der Heilbronner Stimme bietet sich trotz der steigenden Zahlen ein völlig anderes Bild als zu Beginn der Pandemie. Als sich Anfang April tausende Menschen täglich infizierten, waren die Innenstädte wie ausgestorben. Die halbe Republik arbeitete im Homeoffice. Geschäfte waren zu und Restaurants durften nur liefern. All das ist vorbei. Menschen gehen wieder aus und treffen sich, mit Abstand und Maske. Wir haben Erfahrungen mit dem Virus gesammelt, aber es bleibt dabei, Abstand halten, Handhygiene und Maske tragen helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Die Frankfurter Neue Presse kann nicht verstehen, warum sich die Bundesländer nicht auf einheitliche Obergrenzen für Partys oder gar Feierverbote festlegen können. Auch Urlauber wissen nicht mehr, woran sie sind. Dabei ist es immens wichtig, die Virusausbreitung wieder einzudämmen. Auch im Hinblick auf Weihnachten. Dann kommen Generationen zusammen, dürfen Risikogruppen dadurch nicht gefährdet werden. Es sollte Motivation genug sein, für dieses Ziel jetzt Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Die Nordsee-Zeitung aus Bremerhaven geht auf das TV-Duell der beiden Bewerber um die US-Vizepräsidentschaft Harris und Pence ein. Es geht auch anders. Das ist die Botschaft. Die Demokratin Harris und der Republikaner Pence mögen sich in ihren Ansichten so fundamental unterscheiden wie ihre Chefs. Aber anders als diese waren sie immerhin in der Lage zu einer Auseinandersetzung, die wieder mehr an Debatte als an Schreikrampf erinnerte. Und die Rheinzeitung aus Koblenz findet, da die Demokraten in den Umfragen mit fast 10 Punkten vorn liegen, hätte Pence versuchen müssen, das Ruder herumzureißen. Doch der Vizepräsident hat die vielleicht letzte Chance dazu vor einem Millionenpublikum weitgehend verstreichen lassen. Stattdessen wollte Pence die Politik eines unkonventionellen Präsidenten im Stil eines traditionellen Republikaners erklären. Doch er scheiterte an den vielen Widersprüchen. Der Vizepräsident wirkte bei diesem Auftritt in Salt Lake City so ausgelaugt wie die Regierung insgesamt. Weil er die Debatte nicht gewinnen konnte, hat er sie wohl verloren.
Die Presseschau war das präsentiert von Richard Hucke. Und damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten gibt es hier Fazit in der Radionacht. Heute mit Wladimir Balzer, eines der Themen natürlich der Literaturnobelpreis für die amerikanische Lyrikerin Louise Glück. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.